Ich habe keine Angst vorm Sterben. Ich habe Angst ein bisschen vor dem Abschied. Wenn ich eins weiß, dass ich tolle Leute um mich habe, die mich begleiten würden auf dem Weg.
Unser neuer Podcast. Essen im Ohr.
Hier ist die neueste Ausgabe des Podcast Talk. Ich bin Christian Pflug, Chefredakteur und Moderator bei Radio Essen. Und ihr hört nun eine spannende Folge, in der es um Leben und Tod geht. Herzlich willkommen, Palliativmedizinerin Dr. Eva Reumkens.
Hallo.
Leben und Tod sind in der Medizin immer Thema, aber Sie haben die Palliativmedizin als Ihr Spezialfach gewählt. Das war früher noch nicht einmal ein anerkannter Fachbereich. Gab es einen persönlichen Auslöser, der Sie genau zu dieser Spezialisierung gebracht hat?
Ja, tatsächlich. Also ich habe immer gerne mit Menschen zusammengearbeitet und war auch immer gerne für Menschen da. Aber ich bin über meine Doktorarbeit tatsächlich in diesen Bereich gekommen und habe den im Verlauf der meiner Ausbildung und meines Werdegangs dann einfach für mich entdeckt und auch lieben gelernt.
Doktorarbeiten haben ja manchmal komplizierte Titel. Wie hieß Ihre? Mit Übersetzung.
Ist gar nicht so schwer. Ich habe respiratorische Viren nach Knochenmarktransplantation als Thema gehabt. Das heißt also Viren, die, also man muss sich das so vorstellen, Menschen, die eine Knochenmarktransplantation hinter sich haben, sind extrem immungeschwächt und wir wissen einfach, dass sie dann natürlich anfälliger sind für Infektionen. Und ich habe mich auf drei besondere Viren, die Infektionen im Bereich des, der Luftwege machen, damit beschäftigt und bin dann über diesen Weg und über meine Arbeit als studentische Aushilfe im Bereich der Knochenmarktransplantation eben zum Thema Onkologie und dann auch in den Bereich der Palliativmedizin gekommen.
Palliativmedizin, Leben und Sterben, was das bedeutet, das besprechen wir in diesem Podcast noch. Eine Frage mit der Tür ins Haus habe ich aber gleich zu Beginn. Haben Sie Angst vorm Sterben und vorm eigenen Tod?
Ich habe keine Angst vorm Sterben. Ich habe Angst ein bisschen vor dem Abschied. Und wenn ich eins weiß, dass ich tolle Leute um mich habe, die mich begleiten würden auf dem Weg.
Wir sprechen, wie gesagt, gleich weiter, wie üblich bei Essen im Ohr, dem Podcast mit Gästen, wie bisher schon dem Oberbürgermeister, dem Sportdirektor von RWE, dem Bischof oder auch mit Podcast-Folgen, in denen eine Domina, ein Reality-TV-Star oder eine Ordensschwester zu Gast waren. Alles findet ihr online bei uns und überall, wo es Podcasts gibt. Schaut also mal rein oder klickt das Podcast-Abo an, dann verpasst ihr nichts. Und das alles ist kostenfrei. Inzwischen weit über 100 Ausgaben von Essen im Ohr, neben unseren anderen Podcasts, wie zum Beispiel dem Redebedarf 2.0 oder dem Tag in 5 Minuten. So, jetzt zurück zu unserem Gast, Frau Reumkens. Hier lernen wir Sie erstmal kennen und zwar im akustischen Steckbrief. Sie füllen das durch Ihre Antworten aus. Darf natürlich nicht zu lang sein, dann passt es nicht in die Zeile. Los geht's mit vollständiger Name.
Eva Maria Reumkens.
Wann und wo geboren?
20.05.75 in Mahl.
Wo aufgewachsen und erwachsen geworden?
Herten-Recklinghausen mit einem Pott.
Ihre Ausbildung?
Ich bin nach dem Abitur 94 zwei Jahre in Leipzig gewesen. Dann nach dem Physikum wollte ich gerne wieder zurück in die Heimat und habe dann 96 einen Studienplatz in Essen bekommen und bin tatsächlich auch hier hängen geblieben. Und habe dann nach dem dritten Staatsexamen mir eben überlegt, also mir war klar, ich wollte innere Medizin erstmal machen und habe überlegt, wo gehe ich hin, bleibe ich an der Uni oder gehe ich an ein peripheres Haus? Und ich habe dann tatsächlich 2001 schon unten in den Kliniken, also in Essen-Werden, jetzt eben Kliniken Essen-Mitte angefangen mit meiner Ausbildung und bin jetzt immer noch da.
Und Sie haben auch lange Zeit in Essen gewohnt. Aktueller Wohnort ist knapp hinter der Stadtgrenze.
Genau, in Niederwenigern. Formal zu Hattingen, ja.
Ja, jetzt werden wir das hier im Eingemeinden.
Genau.
Ist ja auch nicht weit, ne? Sie arbeiten genau. Hier noch. Aktuelle Jobbezeichnung jetzt?
Tatsächlich Klinikdirektorin der Klinik für Palliativmedizin, ja.
Lieblingsfarbe?
Rosa und Pink.
Zahl der Ehen und der Kinder?
Ja. Tatsächlich, also zwei Ehen und wir sind Patchwork, wir haben zusammen drei Kinder und ein leibliches Kind sozusagen und zwei Patchwork gewonnene Kinder dazu und eigentlich drei Kinder.
Endlich erreicht die Frage mal, was sie soll. Bunte Antwort.
Genau. Sehr schön. Einen roten Kopf.
Ihr liebster Ort im Ruhrgebiet?
Tatsächlich gibt es wirklich einige Orte im Ruhrgebiet. Also hier in Essen mag ich unheimlich gerne den Baldeneysee. Und wir haben seit Ende letzten Jahres einen Hund und wir sind gerne in der Elfringhauser Schweiz, im Deilbach unterwegs, laufen eben gerne. Und was wir in letzter Zeit gemacht haben mit unserem Sohn, dass wir so ein bisschen so die Haldenkultur im Ruhrgebiet uns angeguckt haben. Und ich muss echt sagen, Tiger und Turtle fand ich super in Duisburg, so mit dem Blick. Aber es ist schon wieder zu lang, ne?
Jetzt ist die Zeile voll schon am Rand geschrieben, ja.
Genau.
Das nächste könnte kürzer sein. Ich weiß, jetzt traue ich Ihnen alles zu. Haustiere?
Ja, wir haben einen Hund.
Mhm. Was für einen?
Ein Mischling aus Kroatien, aus dem Tierheim. Mhm.
Lieblingsgetränk?
Wein.
Rot oder weiß?
Weiß.
Okay. Größtes Hobby?
Wenn ich ehrlich bin, bleibt im Moment nicht viel Zeit. Wir reisen gerne und wenn Ruhe und Muße ist, lese ich tatsächlich gerne.
Sie reisen gerne, da passt, was ist das liebste Urlaubsziel?
Immer diese Ambivalenz, tatsächlich Norwegen und Südtirol.
Ja, glaube ich, kilometermäßig ähnlich weit von hier. Ihre größte Stärke?
Ich bin jemand, der sehr lösungsorientiert arbeitet. Ich glaube, ich bin sehr verbindlich und versuche auch Menschen in Konfliktsituationen oder auch in Problemsituationen auszugleichen, aneinander anzubringen oder einander näher zu bringen. Ich glaube, das ist ganz gut und ich kann extrem gut organisieren.
Ihr größtes Laster?
Ich bin ein bisschen perfektionistisch veranlagt. Es muss immer gut sein, es muss ordentlich sein, vernünftig sein, Hand und Fuß haben. Und ich bin manchmal auch ein bisschen hektisch und strubbelig.
Ah ja, und da leiden schon mal Mitarbeitende drunter oder Sie selbst?
Ich glaube, ich selber am meisten. Meine Mutter hat früher immer gesagt, du wirfst gerade mit dem Hintern um, was du mit den Händen aufgebaut hast. Das ist so manchmal.
Es ist mir nicht ganz unbekannt, aber um mich geht es ja hier nicht, sondern um Sie und den Bereich, den Sie vertreten, Palliativmedizin. Ich zitiere mal, Fürsorge für Menschen mit fortgeschrittenen, nicht heilbaren Erkrankungen und ihren Angehörigen. So habe ich das gefunden, ich glaube sogar auf der Internetseite von den evangelischen Kliniken. Kann man den Bereich Palliativmedizin so umschreiben?
Ja, wobei ich könnte jetzt loslegen und erzählen, was es eben ist. Also ja, kurz zusammengefasst ist es, um das auch nochmal zu wiederholen, wir versorgen Patienten, die in einer nicht heilbaren Erkrankungssituation sind und die, denen es nicht gut geht, mit dem Ziel, Lebensqualität zu verbessern und auch immer im Blick zu haben, den gesamten Menschen mit all seinen Facetten, psychisch, physisch, spirituell, sozial, und das ist eben unsere Aufgabe.
Kann man auch sagen, da wo die herkömmliche Medizin, die anderen Fachmediziner keine Rezepte mehr haben, das Leben zu erhalten, da kommen Sie ins Spiel?
Nein, so würde ich es ehrlich gesagt gar nicht sagen, weil das klingt so, wenn andere nicht mehr weiter wissen, kommt die Palli. Das ist nicht immer so. In schwierigen Situationen natürlich schon, auch sicherlich richtig, aber es ist so, wir sind begleitend. Wir sind begleitend, weil Patienten, die an einer nicht heilbaren Erkrankung leiden, nicht gleich sterben. Und wir können mittlerweile ja in der Medizin extrem viel machen, gerade im Bereich der Onkologie, aber natürlich auch nicht nur in der Onkologie, auch die Therapie der fortgeschrittenen internistischen Erkrankungen, zum Beispiel der Herzinsuffizienz, die haben sich ja auch verbessert und damit erreichen wir auch mehr Lebenszeit. Und wir sind im Endeffekt dafür da, frühzeitig mitzugucken, was können wir an Symptomen verbessern, damit wir wirklich einfach auch ein bisschen die Lebensqualität in der Zeit, die da ist, einfach verbessern können. Das ist unsere Aufgabe.
Vielleicht mit der Folge, dass so ein Leben doch noch länger geht?
Auf jeden Fall. Also es gibt tatsächlich Daten dazu, und das ist auch etwas, womit ich immer wieder mit den Patienten darüber spreche, wenn Also viele Patienten haben ja so das Gefühl, dass wenn sie jetzt keine, also wir reden mal von dem Gros unserer Patienten, das sind ja die onkologischen Patienten, also Patienten mit fortgeschrittenen Tumorerkrankungen. Und diese Patienten oder ganz viele der Patienten haben das Gefühl, wenn sie keine tumorspezifische Therapie mehr machen, dass sie dann sich selber aufgeben und die Lebenszeit verkürzt ist. Und es gibt wirklich Daten dazu, es gibt Studien dazu, die ganz klar zeigen, dass wir über die stabile und verbesserte Lebensqualität tatsächlich Lebenszeit gewinnen. Und das ist unsere Aufgabe. Und was mir auch nochmal wichtig ist, ist, dass wir ja auch einfach frühzeitig mit in die Gespräche und mit in die Versorgung gehen, weil nur weil wir viel tun können in der Medizin und wir sind wirklich weit, heißt das nicht, dass wir das auch machen müssen. Ja, und Stichwort Übertherapie, ja, zu viel tun, das ist einfach auch ein Teil unserer Aufgaben, da, ich sag mal, begleitend und moderierend mit zu unterstützen. Ich will gar nicht sagen eingreifen, sondern unterstützen.
Wir werden da gleich nochmal konkret. Ich möchte eins noch sagen, Ihre Sorge so ein bisschen im Vorgespräch war, dass Palliativmedizin als reine Sterbemedizin bezeichnet wird. Und eigentlich geht es ja inhaltlich um die letzte Phase des Lebens und die möglichst schmerzfrei zu gestalten. Und das Leben endet natürlicherweise mit dem Tod. Also warum ist das so schwierig, der Begriff Sterbemedizin?
Ich wehre mich ehrlich gesagt da unheimlich gegen, weil ich auch immer merke, wenn wir Patienten zum Beispiel uns auf die Palliativstation kommen oder bekommen von anderen Stationen, dass der erste Gedanke ist, jetzt bin ich hier und dann ist mein Leben zu Ende und ich habe nur noch wenig Zeit. Und das finde ich ganz, ganz fürchterlich. Die Palliativmedizin ist, und da gehen wir auch so in diese Begrifflichkeiten der Hospizbewegung, Hospizversorgung, Palliativversorgung. Es ist ein Teil der Palliativmedizin, die Sterbephase zu begleiten, ja, und einen guten Abschied zu ermöglichen. Aber das ist eben nur ein Teil unserer Arbeit und das ist mir extrem wichtig, das nochmal auch einfach nach vorne zu holen, dass Palliativmedizin frühzeitig einsetzt, für Lebensqualität geht, auch darum geht, Zeit zu gewinnen, so wie ich es auch gerade schon gesagt habe, und eben nicht nur auf den einen Bereich des Lebens, der natürlich auch zum Leben dazugehört, ja, und auch ganz wichtig ist, dass der gut verläuft. Aber es ist eben nicht alles. Und ich möchte so ein bisschen den Menschen die Angst davon nehmen, weil eben doch häufig eben diese Verquickung gemacht wird, Palliativmedizin sterben.
Wenn ich Ihnen jetzt zugehört habe, habe ich gleich mehrere Fragen. Zum einen haben Sie den Begriff Hospiz gebracht. Hospiz kennen wir auch als einen Ort, wo eine Sterbebegleitung stattfindet. Oder wo ist der Unterschied zwischen Palliativmedizin und Hospiz?
Also die Palliativmedizin, und da sehen Sie, das ist so ein bisschen, das ist ja ein modernes Fach in der Medizin. Und das hat ja in den letzten 30 Jahren enormen Zulauf genommen. Und das ist so ein bisschen, das hat so, ich will nicht sagen in Konkurrenz angefangen, aber die Hospiz, Versorgung ist nicht so medizinlastig, da geht es wirklich um Sorge und um Fürsorge für den Patienten. Und die Palliativmedizin, und das gibt natürlich auch schon der Begriff, ist etwas, das hat mit Medikamenten zu tun, das hat was mit Untersuchung zu tun, das hat was mit Diagnostik zu tun. Und es ist halt so, in der Palliativmedizin machen wir eben das, ja, also dass wir eben Untersuchungen machen, dass wir verschiedene Dinge die in einem Krankenhaus zum Beispiel gemacht werden oder eben auch, wenn wir Patienten zu Hause versorgen, die dann gemacht werden, eben tun. Und in einem Hospiz ist eben all dieses Medizinische, wird, reduziert und es fokussiert sich wirklich rein auf das Umsorgen und die Fürsorge.
Jetzt noch eine Frage, die mir eben eingefallen ist, als Sie davon sprachen, die Palliativmedizin, Sie haben sich noch korrigiert, greift nicht ein, sondern unterstützt die anderen medizinischen Bereiche. Und wie passiert das denn? Also so konkret, wie kommen Sie in Einsatz? Rufe ich die 112 und sage, ich brauche jetzt Palliativmedizin? Oder wer sagt Bescheid? Ist dann auch immer jemand bereit, der dann diesen Teil übernimmt?
Ich würde mal so ein bisschen erzählen, wie die Klinik für Palliativmedizin aufgestellt ist an den Kliniken Essen-Mitte. Weil wir, muss man sagen, eine sehr, sehr breit aufgestellte Klinik sind, seit diesem Jahr auch zertifizierte Palliativstation, was mich auch mit Stolz erfüllt, wenn ich das so sagen darf. Ja, wir haben tatsächlich in Deutschland mittlerweile ungefähr 360 Palliativstationen und nur 40 sind zertifiziert. Das heißt, wir haben auch einen Qualitätsstandard und aber so viel Selbsthudelei.
Der Werbeblock ist erlaubt.
Genau. Also, die Klinik für Palliativmedizin hat eben den Bereich der ambulanten und der stationären Versorgung. Also wir haben zum einen die Palliativstation, die ist im Hüssenstift angegliedert. Dann bieten wir tatsächlich also auch über die Klinik eine sogenannte Tagesklinik an, wo Patienten eben in der entsprechenden Erkrankungssituation und auch mit Symptomlast am Tag kommen, verschiedene Untersuchungen, Diagnostik, Therapien, wir werden ja sicherlich auch nochmal über Multiprofessionalität sprechen, angeboten bekommen, aber dann eben nach Hause gehen. Und wir haben eben den Konsildienst, das heißt, wir gehen in die anderen Bereiche des Krankenhauses oder auch in andere Krankenhäuser, die uns eben anfordern, wo palliativmedizinischer Bedarf ist. Und das läuft alles über uns, über die Klinik. Und ein weiterer großer Bereich ist eben die SAPV, die spezialisierte ambulante Palliativversorgung, mit der wir eben mit dem Team nach Hause zu den Patienten gehen, um eben die Versorgung zu Hause und die Begleitung am Lebensende. Und hier ist es wirklich, das ist ja der klare Auftrag, das Sterben der Menschen zu Hause zu ermöglichen. Und wenn Sie jetzt fragen, wie kommen Sie an uns? Also natürlich versuchen wir, und das ist uns mittlerweile auch gut gelungen, dass wir mit den anderen Kliniken gut kooperieren. Also soweit klar ist, wir haben einen Patienten mit Symptomlast in einer fortgeschrittenen Erkrankungssituation, dass wir als Konsildienst hinzugezogen werden. Aber eben auch Hausärzte oder andere Fachabteilungen, andere Krankenhäuser melden sich bei uns und sagen, wir hätten einen Patienten, den wir gerne zu Ihnen verlegen möchten. Wie sind Ihre Kapazitäten? Und so kommen Sie dann an uns.
Das heißt, es ist nicht über einen Hausarzt und ich bekomme eine Überweisung zur Palliativmedizin, sondern ich.
Das gibt es auch.
Es gibt verschiedene Wege.
Ja, auf jeden Fall.
Und ich kann aber auch danach fragen, wenn das jetzt, sagen wir mal, ich bin irgendwo oder ein Angehöriger ist in medizinischer Behandlung und dann gibt es eine Diagnose und die fällt nicht gut aus und ich fange an zu überlegen und was passiert jetzt? Genau. Und falls derjenige Arzt nicht drauf kommt oder die Ärztin, dann kann ich das auch selber anstoßen.
Auf jeden Fall. Also wir haben auch Patienten, die bei uns auf der Palliativstation anrufen und den Fall schildern. Oder ich habe auch manchmal Angehörige, die kommen einfach vorbei und sagen, wir brauchen jetzt Hilfe. Dann muss ich sagen, setze ich mich eben auch mit den Angehörigen hin. Und dann muss man so ein bisschen eruieren, was braucht der Patient wirklich gerade. Also wie hoch ist die Symptomlast? Kann er tagesklinisch kommen? Müssen wir ihn vielleicht stationär aufnehmen? Müssen wir so ein bisschen auch organisieren? Wie ist die weitere Versorgung? Oder ist er so schlecht zurecht, dass er eben nicht kommen kann? Dass er aber zu Hause sein möchte, dann ist das eben was für die SAPV. Das muss man dann ein bisschen vorfiltern und eruieren, um dann für den Patienten das entsprechende, damit wir gucken können, was die optimale Versorgung für den Patienten ist. Und man muss auch sagen, da sind auch die Übergänge fließend. Ja, also von Station in Tagesklinik, von Station in die SAPV oder zum Beispiel auch ins Hospiz.
Jetzt werden Sie mir wahrscheinlich gleich übers Pult gestiegen kommen, wenn ich die nächste Frage stelle. Können sich das nur Privatpatienten leisten?
Um Gottes Willen, ja, da komme ich Ihnen übers Pult gestiegen.
Naja, es gibt ja so Bereiche, wo man sagt, okay, das ist jetzt eine Leistung, die kann sich ein normaler Kassenpatient nicht leisten.
Nein, also und man muss ja sagen, wir schimpfen ja auch viel auf die Politik und wir schimpfen ja auch viel auf das Gesundheitssystem. Aber wenn man sich mal so anguckt, das Fach hat in den letzten 30, 40 Jahren ja einen enormen Zuwachs genommen und wir haben ja auch neue Gesetze. 2015 ist ja das Hospiz- und Palliativgesetz auch auf den Weg gebracht worden und wir haben wirklich eine Unterstützung sowohl im Bereich der Hospize als auch im Bereich der ambulanten Hospizversorgung als auch für die SAPV. Also es ist auch, jeder Patient hat ein Anrecht auf eine palliativmedizinische Versorgung. Punkt.
Kommen Sie eigentlich nur dann zum Einsatz, wenn alle anderen Behandlungsmöglichkeiten versagt haben?
Nein. Also es ist zum Beispiel so, ich hatte Ihnen ja gesagt, wir haben die verschiedenen Bereiche in der Klinik und wir sind tatsächlich unterstützend sowohl im Rahmen des Konsildienstes als auch in der Tagesklinik bei Patienten, die zum Beispiel tumorspezifische Therapie bekommen. Ja. Und viele denken immer, wenn man palliativ auch auf Station liegt, dann wird nichts mehr gemacht. Das ist auch nicht so. Also ich hatte heute auch noch eine Patientin, die hatte eine Symptomatik mit einem drohenden Querschnitt. Ich habe heute Diagnostik gemacht. Ich habe sie bei einem Strahlentherapeuten vorgestellt. Also alles das, was der Lebensqualität dient, machen wir.
Ist schon mal passiert, dass jemand 20 Jahre noch wunderbar weitergelebt hat? Und
Nein, das nicht. Also das
Wunderheilung, Spontanheilung.
Ja, also ich möchte nie einem Patienten die Hoffnung nehmen und wir haben ganz viele Patienten, die uns sagen, ich erwarte ein Wunder oder ich möchte noch oder die auch wirklich, ich sag mal, für sich oft mit uns so sprechen, da muss es noch was geben und ich muss noch was machen und ich werde nicht sterben und die sich einfach so im Rahmen ihrer Trauer um diese Situation ja auch so ein ja, wie so eine Mauer um sich bauen, aber auch ehrlich gesagt damit nur gut leben können, ja, und ich lasse den Menschen das auch, aber 20 Jahre habe ich ehrlich gesagt noch nicht erlebt. Ich habe erlebt, dass Patienten aus dem Hospiz ausgezogen sind tatsächlich. Ich habe auch Patienten gehabt, die schlecht zurecht waren, wo wir es so hinbekommen haben, dass sie so gut zurecht waren, dass sie auch wieder therapiefähig waren, dass sie dann also ihre tumorspezifische Therapie doch auch bekommen konnten. Also das haben wir auch schon erreichen können, aber das ist nicht die Regel.
Wir haben jetzt von Onkologie, Tumore und so gehört als auch Todesursache, beziehungsweise wo dann palliativ behandelt werden muss. Das hat ja auch viel mit Schmerzen und Lebenswürde zu tun. Welche Krankheiten sehen Sie noch oft? Sie haben ja gerade von der Klinik erzählt und von verschiedenen Bereichen. Mhm. Können Sie vielleicht noch ein paar nennen?
Genau, also Gott sei Dank und ich wünschte mir auch, es wird auch Gott sei Dank mehr. Wir waren ja am Anfang, sind wir so ein bisschen auch aus der Onkologie hervorgegangen und jetzt sind wir auch, nicht nur jetzt, sondern auch schon länger, gucken wir, dass wir Patienten behandeln mit fortgeschrittenen Erkrankungen aus dem Bereich der inneren Medizin, also zum Beispiel Herzinsuffizienz, also wenn das Herz so schwach ist und nicht richtig schlagen kann oder wenn Patienten eine Niereninsuffizienz haben oder zum Beispiel eine Dialyse nicht mehr möchten, ein Dialyseabbruch, der begleitet wird. Und natürlich das Feld der Neurologie, ja, nicht zu vergessen, also ALS, MS, das sind alles neurologische Erkrankungen, die wir mitbehandeln.
Und Sie haben dann auch Experten für diese verschiedenen Krankheiten?
Das Team ist tatsächlich, also Gott sei Dank haben wir im Ärzteteam eben auch Kollegen, die, also ich bin Onkologin, aber ich habe eben auch wir haben auch eine Geriaterin dabei, wir haben Anästhesisten dabei, Allgemeinmediziner. Und wenn wir ehrlich sind, die Symptomlast oder die Symptome, die die Menschen haben, Luftnot, Schmerzen, Übelkeit, Angst, die habe ich, ob ich eine Niereninsuffizienz, eine Herzinsuffizienz oder eine metastasierte Tumorerkrankung habe. Ja, also ich will damit sagen, das können wir alle behandeln.
Da werde ich nochmal konkreter. Wie behandeln Sie konkret? Also Medikamente, Bewegungstherapien oder ähnliche Dinge? Oder ist es viel auch die Ansprache und psychologische, therapeutische Hilfe?
Genau. Also ich hatte ja vorhin gesagt, wir müssen den Menschen immer als gesamte Einheit sehen. Das Physische, das Psychische, das Soziale und eben auch das Spirituelle. Und die medikamentöse Therapie, die natürlich entsprechend, also wir wollen jetzt hier nicht medizinisch werden, ne? Wir behandeln Schmerzen je nach Ursache und können verschiedene, zum Beispiel bei den Schmerzen oder auch bei Übelkeit, eben verschiedene Medikamente anführen. Aber das ist nur ein Teil der Behandlung, sondern wir gucken eben auch, oft sind Schmerzen eben auch begleitend bedingt durch andere Dinge, also durch Sorgen, durch Ängste. Und das ist ja das große Wunderschöne an der Palliativmedizin, dass wir multiprofessionell arbeiten. Das heißt, wir haben Ärzte, die unterschiedlich ausgebildet sind. Wir haben Pflegende, die Palliativcare speziell ausgebildet sind, plus auch Zusatzbezeichnungen haben, so Sachen wie Aromatherapie, Kinästhetik, Bewegung, also solche Sachen zum Beispiel. Und wir haben dann eben Physiotherapeuten, wir haben Psychoonkologen, ich habe eine tolle Familientherapeutin, Ergotherapie, Seelsorge nicht zu vergessen. Also diese ganzen verschiedenen Bereiche, die ja praktisch auch Einfluss nehmen auf das Wohlbefinden und auch auf die Entwicklung, von der wir auch wissen, Schmerz oder auch Übelkeit kann getriggert sein. Ja, und das ist eben das Schöne, dass wir den Patienten als Ganzes sehen und eben in alle Richtungen gucken. Und ich muss nicht Schmerzen immer nur mit dem Opiat behandeln, um das mal so platt zu sagen. Also Opiate sind das, was wir sozusagen in der Schmerztherapie als maximale Möglichkeit haben.
Häufig auch eben angewandt, um gegen Schmerzen vorzugehen, schlimme Schmerzen oder böse gesagt auch, um Leute etwas ruhig zu stellen oder abzuschießen, wenn ich nicht genug Zeit habe. Ich sage das jetzt mal
so. Darf ich nochmal über den Tisch springen?
Ja. Ich provoziere mal ganz bewusst.
Das schaffen Sie gerade.
Sehr gut, dann habe ich das ja geschafft. Weil ich das oft höre und sage, das, was Sie gerade geschildert haben aus der Klinik, klingt wunderbar. Das sind ganz viele Dinge, da kümmern sich Menschen, pflegende Ärzte um die Menschen. Aus vielen klinischen Bereichen der Gesundheitsvorsorge in Deutschland hört man wenig Personal, schnell wird was verschrieben und wäre schön, wenn da so viel Zeit wäre und wenn so viel auch therapeutische Behandlung wäre.
Ja, wenn meine Kollegen, ich plaudere mal aus dem Nähkästchen, wenn meine Kollegen sagen, es ist alles viel, dann ist das richtig. Aber wir haben auf der Palliativstation tatsächlich immer noch mal einen anderen Personalschlüssel als auf den anderen Stationen. Das wird auch im Rahmen der Zertifizierung so gefordert und wir versuchen das tatsächlich auch einzuhalten. Und die Mitarbeiter bei uns sind mit einem extrem hohen Engagement dabei. Mir ist auch völlig klar, dass wir das nicht überreizen können, ja. Aber die Freude der Arbeit am Menschen und zu sehen, dass es den Menschen gut geht, das ist etwas, was die Mitarbeiter motiviert. Ja, nichtsdestotrotz muss man sagen, und ich möchte gar nicht in diese Kerbe jetzt hier heute schlagen. Auch wir haben mit Personalmangel, auch wir haben mit Nachwuchs zu kämpfen. Wir müssen auf anderen Stationen aushelfen und meine Pflegenden sagen dann auch, ich bin hier angetreten, um Palliativmedizin zu machen. Ich möchte für den Menschen da sein. Das, so wie wir das früher hatten, die Zeit ist nicht mehr so. Das muss man auch sagen. Also ich will das jetzt hier auch gar nicht verherrlichen. Aber ich glaube schon noch, dass wir oben, also dass wir auf der Station möglichst viel versuchen, für die Patienten zu erreichen, dass sie eben diese Ruhe haben und dieses Wohlfühlen und sich gut umsorgt fühlen.
Ich formuliere es nochmal anders. Wünschenswert wäre, wenn in allen Kliniken und Krankenhäusern Deutschlands mehr Zeit, am liebsten so ein Schlüssel wie bei Ihnen natürlich wäre. Sie haben ja im Vorgespräch auch gesagt, es ist auch gar nicht unüblich in der Palliativmedizin, dass man Patientinnen und Patienten auch mal umarmt. Das heißt, dass man sich Zeit nimmt, dass man auch mal verweilt und nicht gleich zum nächsten Patienten läuft. Und das ist, finde ich ja eigentlich sehr positiv.
Also ganz ehrlich, manchmal ist ein Zeit und ein Gespräch und den Menschen, ein Gefühl für den Menschen zu bekommen, wesentlich wichtiger als ein Medikament.
Nun werden es ja immer mehr ältere Menschen, immer mehr Krankheiten, mehr Sterbende, allein durch die Demografie. Reicht Ihre Klinik aus? Müsste es nicht mehr Palliativmediziner und Angebote geben in Zukunft?
Wenn ich einen Stab hätte wie Harry Potter und ich könnte mir was wünschen, ja, natürlich. Also natürlich hätte ich gerne mehr. Und ist es so, wenn Sie sich die Zahlen einmal angucken, was ist so der Durchschnitt in Deutschland, was wird ehrlich gesagt auch gefordert? Also es ist aktuell so, dass im Bundesdurchschnitt zum Beispiel 55 Betten gefordert sind, Hospiz- und Palliativversorgung auf 1 Million Einwohner. Da kommen wir in Essen tatsächlich gut dran, ja, aber da kommen wir, und das muss man auch sagen, in Essen gut dran, aber nicht flächendeckend, ja, also was diese Versorgungsstrukturen angeht, gibt es eben in Deutschland auch viele weiße Flecken, wo das eben nicht so ist, aber wir haben hier wir dürfen das nicht vergessen, wir haben 3 Hospize in dieser Stadt, wir haben 2 Palliativstationen, die Uni hat eine Palliativstation und wir haben die Palliativstation, aber natürlich hätte ich gerne mehr. Ja, und wir versuchen zum Beispiel, und wir haben vorhin nur über die Patienten gesprochen mit Herzinsuffizienz und neurologischen Erkrankungen. Wir haben natürlich im Rahmen des demografischen Wandels und der älter werdenden Gesellschaft auch, sehen wir viele Patienten mit Demenz, ja, Auf der anderen Seite braucht nicht jeder Mensch, der alt ist, oder auch nicht jeder Sterbende braucht eine Palliativversorgung. Auch das muss man sich gut vorstellen. Und wir haben hier zum Beispiel in Essen wirklich 8 ambulante Hospizdienste. Das ist wirklich auch etwas Gutes. Und darüber können wir gucken, dass wir eben auch Menschen zu Hause, in den Krankenhäusern, aber auch in den Pflegeheimen versuchen zu unterstützen.
Müssen Sie auch mal Nein sagen, dass Sie Patienten nicht aufnehmen können?
Ja, also es ist tatsächlich so, wenn wir voll sind, sind wir voll. Punkt. Ja, dann ist die, wenn ich kein freies Bett habe, dann kann ich nicht aufnehmen. Wir versuchen natürlich, niemanden im Regen stehen zu lassen. Also wir, das ist ja das Gute bei uns in der Klinik. Wir kooperieren und ich bin jetzt ja auch schon lange da. Das heißt, auf dem kurzen Dienstweg gucke ich, wo kriege ich sonst ein Bett, dass jemand erstmal versorgt ist, der in einer Notsituation ist. Und wir übernehmen dann auf die Station, wenn wir eben Kapazitäten haben. Und draußen in der SAPV ist das eben auch so, dass wir ganz klar sagen, also Notsituation, akute Sterbephase wird immer aufgenommen, aber wir gucken schon auch, wer braucht uns wirklich. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, nicht jeder Sterbende braucht wirklich auch eine spezialisierte Palliativversorgung. Das muss man ja auch noch mal so ein bisschen, wenn wir da noch so in die Tiefe gehen wollen, gucken, wie ist so die Palliativversorgung, wie ist die so aufgestellt? Also wir unterscheiden die allgemeine Palliativversorgung und die spezielle. Und das, was wir machen mit SAPV, die Palliativstation und die Tagesklinik, das ist eben die spezialisierte Versorgung. Ja, und wir müssen einfach auch gucken, die allgemeine Versorgung durch die Hausärzte, durch die Pflegedienste und so weiter, das muss einfach auch breiter gestreut werden, einfach um diesem demografischen Wandel ja, nicht entgegenzuwirken, sondern zu unterstützen, damit wir das gewährleisten können.
Ich glaube schon, Frau Dr. Reumkens, dass wir noch 2 Stunden einen Spezialpodcast auch mit Fachgespräch führen konnten. Das interessiert mich auch sehr. Ich habe noch eine andere Frage. Sie haben mit vielen Menschen zu tun, die auch im Laufe der Zeit, und Sie verfolgen das, sterben. Gibt es etwas, was ich... gibt es eine häufige Frage vor dem Tod? Gibt es ein Thema, das Ihnen immer wieder begegnet?
Also es gibt häufig tatsächlich die Frage, wenn wir darüber sprechen, dass wir eben frühzeitig in die Versorgung gehen, dass Menschen wissen sollen, wie läuft das denn eigentlich ab? Was passiert da? Und ganz ehrlich, es gibt fürs Sterben keinen Leitfaden. Ja, das Sterben ist so wie das Leben individuell, ja. Und natürlich je nach Erkrankungssituation und was der Patient als Grunderkrankung mitnimmt, besprechen wir Dinge, die passieren können. Ja, wir haben ja auch Patienten zum Beispiel mit großen Wunden, ja, wenn es zu einer Blutung kommt oder wenn wir sehen, okay, jemand geht in ein Organversagen, was passiert, wenn die Leber versagt? Also das kann man schon ein bisschen erzählen, aber ansonsten, es gibt keine Leitlinie. So, was aber ganz wichtig ist, und das ist mir immer wieder auch ein großes Anliegen, dass ich den Patienten versuche es, ein bisschen, ja, die Angst vorm Sterben zu nehmen, würde viel zu arrogant klingen. Aber zumindest den Patienten die Sicherheit zu geben, dass wir sie begleiten, dass wir sie nicht alleine lassen und dass wir medikamentös, menschlich, dass wir viele Möglichkeiten in der Begleitung haben, damit das, was kommt, erträglich ist, dass jemand nicht leiden muss. Ja, es gibt kein schönes Sterben.
Haben Sie trotzdem schon mal eine lustige Begebenheit gehabt im Laufe Ihrer Arbeit, aber vielleicht auch im Umgang mit Sterbenden?
Ich will jetzt ehrlich gesagt gar nicht sagen lustig und das ist so ein bisschen, ich muss immer vorsichtig sagen, was ich sage, weil für mich gehört das Sterben und dieser Verlust natürlich viel dazu, sodass so Anekdoten auch schnell überzogen wirken können. Aber ich glaube, was nochmal wichtig ist und was ich als wunderbar und schön empfinde, ist, ich habe wenige Male den Kreislauf des Lebens gesehen. Ich habe eine Patientin gehabt und die ist mir wirklich noch unheimlich in Erinnerung. Die ist Patientin ist Oma geworden und sie war bei uns auf der Palliativstation und es ging ihr schlechter. Und die Tochter hat ihr Kind bekommen und ist wirklich am nächsten Tag bei uns mit eingezogen und hat die letzten Lebenstage, haben diese 3 bei uns auf der Palliativstation verbracht. Das nehmen sie mit. Ja, das ist der Grund, warum wir dann manchmal weitermachen. Ja, oder ich habe eine Patientin gehabt, wir haben eine tolle Dachterrasse. Die hat mich einen Morgen so angestrahlt und hat zu mir gesagt, ich durfte heute Nacht draußen schlafen. Ja, ich durfte die Sterne sehen und das war für mich ein unfassbares Erlebnis. Und ja, das ist das, was meine Arbeit so ausmacht.
Wie gehen Sie mit dem Auf und Ab der Gefühle, das man doch hat? Das sind ernste, traurige Dinge und es passieren solche Ereignisse, die einen auch positiv berühren. Wie gehen Sie damit um?
Ich schöpfe tatsächlich die Kraft aus dem, was wir zurückbekommen, an Zufriedenheit, an Dankbarkeit, weil ich einfach dann weiß, das, was wir machen, ist richtig, es ist wichtig und es ist richtig. Ich bin großzügiger geworden. Großzügiger im Sinne von, ich verzeih schneller, ich bin nachsichtig geworden und sehe das Leben ein bisschen anders.
Wie schützen Sie sich selber vor Stress? Weil der ist bei so einer Arbeit natürlich automatisch programmiert.
Ich habe tatsächlich so für mich ein Ritual entwickelt. Ich hatte Ihnen ja vorhin gesagt, wir haben 3 Kinder und einen Hund. Ich stehe immer vor allen auf, gehe morgens raus auf die Terrasse und nehme mir meinen Kaffee und atme tief durch und versuche bei mir zu sein. Hab tatsächlich mit Yoga angefangen. Das ist so für mich für den Tag, dass ich für mich erstmal so in Ruhe starten kann. Und tatsächlich abends zusammen zu sitzen beim Glas Wein, den Tag Revue passieren lassen und mit der Familie zu sprechen, also mit meinem Mann zu sprechen, das sind für mich so die Momente, aus denen ich einfach extrem viel Kraft schöpfe. Und ja, die Urlaube mit, muss man wirklich sagen, so mit Blick in Natur und so, das ist schon, ist mir wichtig. Und wir gehen samstags, sonntags, nehmen wir uns die Zeit, spazieren zu gehen in die Natur. Das ist so sind so meine Momente. Für mehr bleibt ehrlich gesagt im Moment nicht viel Zeit.
Und Sie umgeben sich auch mit Menschen, die vielleicht nicht mit Medizin oder Ihrem Fachbereich zu tun haben. Einfach um auf andere Gedanken zu kommen.
Naja, wenn ich Ihnen jetzt sage, dass mein Mann Mediziner ist und meine beste Freundin im Hospizdienst, also in einer ambulanten Hospizgruppe leitet, dann lachen Sie jetzt. Also, aber es ist schon auch so, dass, so blöd das jetzt klingt, wir haben so eine Wellenlänge des Verständnisses, weil man weiß, was der andere macht. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Also nicht jeder versteht, was ich da tue und kann das auch dann aushalten, wie ich dann auch manchmal bin.
Von Ihnen nochmal zu den Patientinnen und Patienten oder Angehörigen. Ich kann mir vorstellen, in so ein Haus zu kommen, wo Menschen sind, die palliativ behandelt werden, wo auch Menschen auf dem Wege zum Tode begleitet werden. Da hat manch einer ein bedrücktes Gefühl, kommt vielleicht mit der Situation. Also wie geht er am besten damit um? Haben Sie Tipps, lockerer werden, lachen, die Situation annehmen? Oder ist das gar nicht so? Habe ich das jetzt so mir ausgedacht, wo ich denke, wenn ich also in ein übliches Krankenhaus komme, beschleicht mich auch immer ein komisches
alles
Gefühl.
Gut. Irgendwie, ne? Also ich, ganz ehrlich, ich, und das ist auch das, was ich lebe, authentisch sein. Ja, also das ist völlig normal, dass wenn man auf Menschen trifft, die schwer erkrankt sind und in einer besonderen Situation sind und wo solche Gedanken wie Abschied nehmen immer auch mitschwingen, dann ist es, glaube ich, extrem wichtig, dass man authentisch ist, auch vielleicht guckt, kann man seine eigenen Gefühle und Emotionen tatsächlich auch benennen und auch vielleicht ehrlich sein, wenn man es eben nicht gut kann. Ja, also wir sehen ja ganz unterschiedliche Entwicklungen, wenn jemand erkrankt ist. Freunde bleiben, Freunde gehen. Ja, wer geht jetzt wie damit um? Ja, und ich kann jedem nur raten, ist aber auch ehrlich gesagt mal naturell offen und ehrlich zu sein.
Authentizität ist nicht jedem gegeben, der vielleicht auch sich nicht traut, vielleicht aus seiner Schutzhaut rauszukommen. Erstmal nachvollziehbar. Aber wie oft passiert es Ihnen, dass Patientinnen und Patienten Schauspielern, also im Grunde genommen gut maskieren?
Das ist natürlich nicht selten, aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, also mit diesem Gefühl der Sorge, was wir so mitbringen, mit der Fähigkeit, auf Menschen zuzugehen, schaffe ich es meistens oder auch schafft es mein Team meistens, den Patienten zu zeigen, hier kannst du dich öffnen, ja, wir sind für dich da und wir unterstützen dich. Wir haben immer wieder Patienten, die erstmal eine Mauer aufbauen und keine Unterstützung erstmal wollen oder sagen, das brauche ich alles nicht oder eigentlich will ich hier auch wieder weg, ja, habe ich kürzlich noch gehabt und dann habe ich nur zu der Patientin gesagt, wir sind ja hier keine Einbahnstraße, wenn Sie für sich das Gefühl haben, das ist nicht Ihr richtiger Ort, dann können wir Sie auch wieder zurückverlegen, ja, und es hat 2-3 Tage gedauert, ja, bis sozusagen alle Professionen dann auch einfach dabei waren. Ich habe vorhin noch die Kunsttherapeutin vergessen zu erzählen. Also ne, auf den unterschiedlichen Ebenen gehen wir auf die Menschen zu, ja, und ich will nicht lügen, aber ich würde wirklich sagen, 98% unserer Patienten sind zufrieden mit der Versorgung und glücklich, dass sie da sind.
Wir stellen hier im Podcast ja gern zum Schluss auch die Frage rund um den Fachkräftemangel. Sie haben es angedeutet, auch Sie spüren das natürlich, dass gutes Personal fehlt, wie alle und gerade in Gesundheitsberufen. Und nehmen wir doch mal das Berufsbild. Gibt es genug Nachwuchs in diesem Bereich Palliativmedizin? Und wie könnte ich es werden, wenn ich jetzt jung bin und sage, ach, Palliativmediziner, das wäre doch was. Oder Pflegerinnen und Pfleger.
Genau, also ja, wir haben den Fachkräftemangel überall. Da können wir gar nicht, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Das ist völlig klar. Palliativmediziner zu werden, also ich mache mal beide Wege. Palliativmediziner werden Sie, indem Sie zunächst einen Facharzt machen. Das kann jetzt ein Internist oder das kann Chirurg, ein Anästhesist, was auch immer. Auf jeden Fall brauchen Sie erstmal eine Facharztbezeichnung. Und dann ist es aktuell so, dass Sie eine Zusatzbezeichnung Palliativmedizin dann machen. Die können Sie entweder erwerben, indem Sie das als Kurse machen, die wir eben auch anbieten als Ärztekurse, also als Fallseminare und Basiskurse. Also, die können Sie eben machen und danach machen Sie eine Abschlussprüfung. Oder Sie können auch einen Teil der Kurse machen und sind ein halbes Jahr auf einer Palliativstation, aber dann brauchen Sie eben diese Zusatzbezeichnung. In Diskussion, und da muss man sagen, ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt, weil wir müssen ja immer so ein bisschen auch gucken, allgemein Palliativversorgung, spezielle Palliativversorgung. Es ist in der Diskussion, ob es tatsächlich nicht nur diese Zusatzbezeichnung, sondern auch tatsächlich den Facharzt Palliativmedizin vielleicht irgendwann geben wird. Aber das wird man sehen. Aber das ist so der Bereich der des Arztes. Bei der Pflege ist das so, dass Sie auch hier erstmal Ihre normale Pflegeausbildung machen und dann können Sie Palliativ-Care-Kurse besuchen. So wie bei den Palliativmedizinern auch. Die bieten wir auch an übers unser Netzwerk. Und dann erwerben Sie Ihr Zertifikat eben über diese zusätzliche Ausbildung.
Ich könnte noch Stunden weiter reden. Ich habe aber noch die Kurzsatzrunde. Da kommen wir mal sozusagen sportlich zum Schluss. Sie haben bestimmt noch ganz, ganz viel, was Sie erzählen könnten. Aber einer hat sich auch schon geschafft, hier zweimal in den Podcast zu kommen, der Oberbürgermeister. Vielleicht reihen Sie sich dann in die Reihe ein, wer weiß.
Ich bin mich ja eh schon geehrt, dass ich da bin.
Ja, aber selbstverständlich. Bei dem, was Sie erzählen, sind Sie hier genau richtig. Kurzsatzrunde. Ich sage, ich beginne Sätze und Sie beenden sie. Der Herbst als Jahreszeit ist für mich?
Tatsächlich ist es so, wenn ich das von Seiten meiner ärztlichen Rolle sehe oder unserer Versorgung, dass wir das Gefühl haben, dass im Herbst mehr Menschen sterben. Für mich ist das eine tolle Jahreszeit, weil ich finde diese Farben in den Bäumen ganz besonders und inspirierend.
Wenn ich Gesundheitsminister Karl Lauterbach plötzlich mal eine Stunde persönlich sprechen könnte...
Also, wir haben jetzt, glaube ich, genug über die Probleme, die wir alle kennen, geredet. Ich würde tatsächlich erstmal ihn fragen, wie er in einer Situation, was er sich für sich wünschen würde, wenn er in der Situation wäre, wie unsere Patienten sind. Und ich glaube, haben wir heute gar nicht drüber gesprochen, wir müssen neben diesen ganzen Fachkräften, was wir haben, gucken, aus meiner Sicht, brauchen wir mehr bürgerliches Engagement, noch mehr. Wir haben schon viel, aber wir brauchen gerade, wenn wir uns angucken, wie die Entwicklung ist und was die Patienten brauchen, wie viel reine Medizin sie brauchen, was aber dieser ganze Zirkel um die Patienten drumherum ist, was das alles bedarf, einfach mehr. Und ich würde ihn tatsächlich auch fragen, ob er sich engagiert. Und wie er sich vorstellen kann, dass wir da eine Verbesserung hinkriegen.
Würden Sie mit ihm essen gehen, ohne Salz oder so?
Ich würde es auf einen Versuch ankommen lassen.
Okay, ist ja eine kurze Runde, wir müssen kürzer. Was mich im Fernsehen oder in den Medien aufregt, ist?
Ich gucke ehrlich gesagt gar nicht mehr so viel. Mich hat so ein bisschen manchmal, oder mich stört die Sendung, in denen so das Leid und die Situation von Menschen in Notsituationen für mich manchmal ausgeschlachtet wird.
Dann kommt jetzt Gegenprogramm. Wenn ich mal was zu lachen haben muss, dann?
Ich habe tatsächlich einen Sohn, der mich zum Lachen bringt, der das total gut kann. Das ist das eine. Und es gibt auf YouTube so ein paar Videos, wo ich dann weiß, okay, wenn es mir nicht gut geht, die kann ich mir angucken. Die helfen mir.
Wenn ich selber mal zum Arzt muss, dann fürchte ich mir am meisten vor?
Bei welchem Arzt? Der Zahnarzt.
Ich konnte das nachvollziehen. Nach einem anstrengenden Tag kann ich nur abschalten, wenn Sie jetzt das dritte Mal Wein erwähnen.
Ja, dann genau, dann haben wir gleich, müssen wir uns überlegen, ob ich ein Problem habe. Nein, das hätte ich tatsächlich jetzt gar nicht gesagt. Wann ich abschalte, ist tatsächlich schon auf dem Weg nach Hause. Mit Radio hören und manchmal auch Podcast hören oder Hörbücher hören. Das ist für mich ehrlich gesagt so der erste Weg. Und dann gehe ich in den Garten. Ich gehe einfach in den Garten und ich mache Gartenarbeit. Das hilft mir.
Klingt perfekt. Auch das mit dem Podcast natürlich, denn da sind wir ja. Und das war die Kurzsatzrunde zum Schluss. Unser Gast hat gleich das letzte Wort, aber ich leite schon mal den Abspann ein. Das war Dr. Eva Reumkens, Palliativmedizinerin an den Evangelischen Kliniken Essen-Mitte, Palliativklinik. Danke für Ihre spannenden Worte zum Leben, zum Tode und allem, was uns darin und dazwischen bewegt. Viel Erfolg für Ihre Arbeit als Direktorin der Klinik für Palliativmedizin. Bei Essen im Ohr haben wir auch schon manche Ärzte und Ärztinnen befragt, ein Psychologe, Virologen, eine Migräne-Spezialistin und Doc Caro als Notfallmedizinerin waren alle schon da. Alle Folgen, auch mit ganz anderen Themen, findet ihr auf radioessen.de und überall, wo Podcasts angeboten werden. Wer mitreden will oder sich beschweren will oder was auch immer, kann sich melden unter podcast@radioessen.de. Ich bin Christian Pflug. Und übergebe zum Schlusswort an unseren Gast, Eva Reumkens.
Ich glaube, ich habe viel erzählt über die Palliativversorgung und darüber, wie eigentlich gut wir hier in Essen aufgestellt sind. Und deshalb möchte ich eigentlich nochmal Danke sagen. Erstens, dass ich heute hier sein durfte. Möchte mich ehrlich gesagt bei meiner Familie bedanken und bei meiner besten Freundin, weil das also meine Anker sind, die mich unterstützen in meiner Arbeit. Und natürlich bei aus meiner Sicht dem besten Team der Welt, nämlich meine Mitarbeiter in der Klinik für Palliativmedizin am Hüssenstift, die einfach dafür sorgen, dass ich gerne zur Arbeit komme, dass wir so wunderbare Arbeit an den Menschen leisten können und so viel Gutes für die Patienten tun können und jeder für sich einfach extrem wertvoll ist und zu diesem wunderbaren Arbeitsklima beiträgt.
Essen im Ohr, der Podcast-Talk mit Christian Pflug. Überall da, wo es Podcasts gibt.